Gut, in diesem Vortrag geht es um E-Mail-Verschlüsselung. Die Vortragende ist Birgit Hüsten.
Morgen erstmal. Mein Name ist Birgit Hüsken. Ich arbeite an der Hochschule Niederrhein in Krefeld und Mönchengladbach im Bereich IT-Service-Management. Das heißt First-Level-Support, User-Helpdesk und sowas. Mein Vortrag E-Mail-Verschlüsselung mit GPG von der Key-Erzeugung zur verschlüsselten E-Mail richtet sich an absolute Einsteiger. Also es ist ein Vortrag für diejenigen, die bisher noch keine E-Mail-Verschlüsselung mit GPG betreiben und mal davon gehört haben oder das einsetzen möchten und eigentlich wissen möchten, wie starte ich damit eigentlich und worum geht es dabei? Moment. Wenn man anfängt oder ja, man hört es eigentlich immer mal wieder, ja, E-Mails soll man verschlüsseln und man bekommt dann immer Begriffe an den Kopf geworfen, mit denen man am Anfang meistens gar nicht so viel anfangen kann. E-Mail verschlüsseln, okay, kann man sich vielleicht was drunter vorstellen, E-Mail signieren auch noch. Dann fängt es an mit Private Key, Public Key, Schlüsselbund. Man soll Schlüssel plötzlich signieren, es gibt Key Signing Parties. Dann taucht dieser irre Begriff Web of Trust auf, wo dann die meisten schon wieder abschalten und sagen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worum es geht. Es wird von Key-Servern gesprochen und am Ende stehen eigentlich immer nur noch Fragezeichen. Und ich hoffe, dass ich ein paar von diesen Fragezeichen heute wegwischen kann und dass ein paar von diesen Begriffen geklärt werden können. Ich möchte nicht groß technisch werden, aber ein bisschen was zu Verschlüsselungsverfahren möchte ich schon sagen, denn E-Mail-Verschlüsselung basiert natürlich auf Verschlüsselungsverfahren. Es gibt grob gesagt zwei. Es gibt einmal die symmetrische Verschlüsselung. Dabei wird zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln der gleiche Key genutzt, also der gleiche Schlüssel benutzt. Wenn man also etwas verschlüsselt und möchte es anschließend wieder lesen, braucht man den gleichen Key. Das heißt, wenn ich mit irgendjemand, mit einer Person Mails austausche, verschlüsselt, das wäre in einem symmetrischen Verschlüsselungsverfahren, würde ich halt eine E-Mail verschlüsseln, demjenigen schicken und er hätte den gleichen Schlüssel, um diese Mail wieder lesen zu können. Wir beide bräuchten also für diese Sache einen Key. Wenn ich jetzt mit einer zweiten Person E-Mails verschlüssel im symmetrischen Verfahren, bräuchte ich wieder einen. Und wenn ich eine dritte, vierte, fünfte, sechste habe, brauchte ich wieder entsprechend viele symmetrische Schlüssel, weil ich ja diesen Schlüssel möglichst immer nur mit einer Person austausche. Das ist einmal, besteht dieses Problem, es ist natürlich eine sehr hohe Anzahl an Schlüsseln dann möglich, wenn man mit 100 Leuten E-Mail-Verkehr hat und möchte alle Mails verschlüsseln, dann braucht man 100 Keys. Der hat wieder mit 100 verschiedenen Leuten, dann sind wir schon bei einer entsprechend hohen Anzahl. Und es ist natürlich auch das Problem, wie tausche ich diese Schlüssel untereinander aus? Man kann das symmetrische Schlüsselverfahren im Prinzip mit einem Zahlenschloss vergleichen. Also wenn ich irgendwas mit einem Zahlenschloss abschließe, derjenige, der es aufmachen soll, muss genauso wie ich den Code dieses Zahlenschlosses kennen. Und je nachdem, mit wie vielen Leuten ich halt E-Mails austausche, so viele Schlösser brauche ich entsprechend. Dazu gibt es noch das asymmetrische Schlüsselverfahren. Das ist in dem asymmetrischen Schlüsselverfahren gibt es zwei Schlüssel. Es gibt den sogenannten Private und es gibt den sogenannten Public Key. Wenn ich eine E-Mail verschlüssel, dann verschlüssel ich die, wenn ich einen Key habe, habe ich selber einen Private Key und einen Public Key. Der Public Key, wie das schon heißt, wird veröffentlicht. Der Private Key ist privat, der gehört mir. Wenn ich jetzt in einem asymmetrischen Schlüsselverfahren E-Mails austausche, dann verschlüssel ich die E-Mail mit dem öffentlichen Schlüssel, mit dem Public Key meines E-Mail-Partners. Der ist öffentlich, den habe ich im Zugriff. Aber entschlüsseln wiederum kann diese Mail nur derjenige, der den privaten Schlüssel hat, der zu diesem öffentlichen Schlüssel gehört. Also ich kann beliebig vielen Leuten meinen öffentlichen Schlüssel geben, die können Mails an mich verschlüsseln mit meinem öffentlichen Schlüssel und lesen kann die nur ich, denn zum Entschlüsseln brauche ich ja diesen Private Key und den habe ja nur ich. Das heißt, die Schlüsselanzahl, die gebraucht wird, um im asymmetrischen Verfahren E-Mail-Verkehr zu betreiben, ist natürlich wesentlich geringer, denn ich brauche jetzt nicht mehr pro Mail-Kontakt einen Schlüssel, sondern ich brauche nur noch pro Person einen Schlüssel. Also es sind wesentlich weniger Schlüssel, die dort gebraucht werden. Der Schlüssel Austausch ist auch vereinfacht. Bei dem asymmetrischen Schlüsselverfahren, das war das ja mit dem Zahlenschloss, sollte ich natürlich dafür sorgen, dass dieser Schlüssel immer schön geheim bleibt und nur mit bei denen unter uns Zweien, die wir halt Mails austauschen, halt ausgetauscht wird. Bei dem asymmetrischen Schlüsselverfahren ist es vereinfacht. Es gibt halt diesen öffentlichen Key, öffentlichen Schlüssel, und den kann ich wild verteilen. Also den kann ich halt wirklich öffentlich machen. Und das wird halt auch getan. Das heißt, die Verteilung des Schlüssels ist wesentlich einfacher, weil es ist ja egal, wie ich den oder wo ich diesen Schlüssel veröffentliche, der kann ja im Prinzip meinem damit nichts anderes anfangen, als Mails an mich zu verschlüsseln. Man kann es eigentlich mit einem Sparschwein vergleichen. Oben in der Sparschwein reinwerfen kann jeder. Also der öffentliche Schlüssel sagt, da steht das Sparschwein, schmeißt da mal alles rein und ich habe den Schlüssel und kann von unten die Nachrichten wieder rausholen. Also das wäre das asymmetrische Schlüsselverfahren. Ein Nachteil bei der ganzen Sache ist, das asymmetrische Schlüsselverfahren ist ein bisschen aufwendiger als das symmetrische. Und deswegen geht bei GPG, wird das sogenannte hybride Verschlüsselung benutzt. Dort werden, wenn ich eine Nachricht verschicke und mit GPG verschlüssel, wird diese Nachricht erstmal symmetrisch verschlüsselt. Also mit dem einfacheren Verfahren. Und der Schlüssel, mit dem ich dann halt diese symmetrisch verschlüsselte Nachricht wieder lesen kann, die wird asymmetrisch verschlüsselt und an meinen E-Mail-Partner geschickt. Also im Prinzip, ich habe meine Mail, die schließe ich mit meinem Zahlenschloss zu, nehme die Nummer, schmeißt die Nummer für das Zahlenschloss in das Sparschwein und mein E-Mail-Partner geht mit seinem privaten Schlüssel hin, öffnet das Sparschwein, sieht, aha, das, beziehungsweise das Mailprogramm sieht, aha, das ist der Code für das Zahlenschloss und macht das Schloss auf und kann seine Mail lesen. Das ist das hybride Schlüsselverfahren, mit dem GPG arbeitet. Der Schlüssel halt für das symmetrische Verfahren in dem hybriden Bereich ist Zufallszahl. Also die braucht einen auch als Benutzer eigentlich gar nicht zu kümmern. Das nur als kleiner technischer Hintergrund. Was passiert jetzt, wenn ich eine E-Mail verschlüsseln möchte? Also ich bin der Absender. Ich nehme mal den David hier vorne, den kenne ich. Ich möchte ihm schreiben. Ich möchte halt an den David eine Mail schicken. Das heißt, ich möchte diese Mail verschlüsseln, denn ich möchte, dass nur David diese Mail lesen kann. Wenn irgendjemand sonst diese Mail in die Finger bekommt, kann damit nichts anfangen, weil ich möchte halt nur, dass David diese Mail lesen kann. Was brauche ich dazu? Ich brauche den öffentlichen Schlüssel von David und verschlüssel damit meine Mail. David bekommt die Mail, sieht, aha, die ist verschlüsselt, nimmt seinen Private Key, seinen privaten Schlüssel und macht die Mail wieder auf. Das heißt, grundsätzlich, um jemandem eine verschlüsselte Mail schicken zu können, ist wichtig, dass der Empfänger das hat. Grundsätzlich schon mal. Also es reicht nicht, dass ich selber einen Schlüssel habe, wenn der Empfänger meiner E-Mail sagt, E-Mail-Verschlüsselung interessiert mich nicht, ich habe keinen Key, dann kann ich dem gar keine verschlüsselte Mail schicken, weil ich ja gar keinen Schlüssel von ihm habe, beziehungsweise weil er keinen Schlüssel hat und keinen veröffentlicht hat. Wenn ich jemandem diese Mail schicken will, wichtig ist halt, dass ich im Besitz des öffentlichen Schlüssels bin. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte jemandem eine verschlüsselte Mail schicken, muss ich dafür sorgen, dass ich seinen öffentlichen Schlüssel in die Hand bekomme. Wie sage ich noch? Die zweite Möglichkeit ist, um eine gesicherte Mail zu versenden, ist eine E-Mail zu signieren. Das heißt, ich unterschreibe eine Mail, die ich verschicke, mit meinem Schlüssel, damit der Empfänger weiß, die Mail kommt wirklich von Birgit. Die kommt nicht von irgendjemandem, der so tut, als wäre Birgit, sondern die kommt wirklich von Birgit, weil die ist mit Birgits Schlüssel unterzeichnet. Und dort geht es genau andersrum. Um natürlich sicherzustellen, dass diese Mail von mir ist, muss ich die natürlich mit meinem privaten Schlüssel unterschreiben. Das heißt jetzt nicht, dass ich da meinen privaten Schlüssel rausgebe, natürlich nicht, sondern das ist eine E-Mail-Signatur. Und der Empfänger kann sich meinen öffentlichen Schlüssel besorgen und dann mit diesem öffentlichen Schlüssel sicherstellen, der öffentliche Schlüssel gehört zu dem privaten Schlüssel, mit dem diese Mail signiert ist. Und damit ist klar, diese Mail ist wirklich von Birgit. Und zwar, also die ist wirklich von mir und nicht von irgendjemand anderen. Man geht ja natürlich davon aus, dass ich nur im Besitz meines Privaten. Also es ist genau andersrum. Die Mail selber ist zu lesen. Die ist Klartext bei einer signierten Mail. Es ist halt nur sichergestellt, dass wirklich ich diese Mail geschrieben habe, weil ich die mit meinem privaten Schlüssel signiert habe und quasi nochmal was an die Mail mit drangehängt habe, wo drin steht, diese Mail ist von Birgit. Das heißt, der Absender muss natürlich in diesem Moment eine Schlüsselkombination haben. Er muss einen Schlüssel im Besitz eines Schlüssels sein, eines privaten Schlüssels. Und der Empfänger muss in irgendeiner Form, um wirklich sicherzustellen, die Mail ist wirklich von Birgit signiert, muss der Empfänger sich den öffentlichen Key von mir besorgen, den Public Key besorgen und dort klarstellen, dieser öffentliche gehört zu dem privaten Schlüssel, diese Mail ist wirklich von Birgit signiert. Grundsätzlich kann ich signierte Mails an jeden schicken, da die ja, wie gesagt, im Klartext verschickt werden, nur halt mit diesem Signaturanhang. Und ob derjenige dann wirklich verifiziert, dass die Mail von mir ist oder nicht, ist halt meinem E-Mail-Partner freigestellt. Wenn er sagt, interessiert mich alles nicht, da steht halt immer irgendwie sowas drunter, was mich gar nicht interessiert, ist das seine Sache, aber er hat theoretisch die Möglichkeit, das zu verifizieren. Was braucht man also, um gesicherten Mailverkehr halt durchzuführen? Beide Teilnehmer an der E-Mail-Kommunikation sollten also diesen Key besitzen, um es wirklich Signatur und auch Verschlüsselung möglich zu machen. Veröffentlicht nochmal wird nur der öffentliche Schlüssel, nicht der private, deswegen heißt der privat. Der muss entsprechend geheim bleiben und der ist auch durch ein sogenanntes Mantra geschützt. Mantra, Passwort, wie auch immer. Das Mantra ist mehr oder weniger die Schwachstelle des Systems. Also wenn man da 1, 2, 3, 4, 5 als Mantra macht, ist es relativ leicht, das zu knacken. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lang das sein kann, aber es kann sehr lang sein. Ich habe es jetzt auch nicht mehr nachgelesen, wie lang das Mantra genau sein kann, aber man kann da schon einiges an Text eingeben, wenn man möchte. Sven, du weißt es? Dann hatte ich doch recht. Ich hatte da erst stehen beliebig lang und dann habe ich von ihm eine Mail gekriegt, denn er meint, ich glaube, das ist nicht, nimm das mal lieber raus. Hä? Ich hatte recht. Ich ändere das wieder zurück. So. Ich möchte jetzt verschlüsselte E-Mail, also gesicherten E-Mail-Verkehr betreiben. Das heißt, ich habe so meine 30, 40 Leute, mit denen ich meine Mails austausche. Die haben auch alle Schlüssel, die möchten auch alle gesicherte E-Mail betreiben. Dann habe ich irgendwann ganz viele Schlüssel. Und dafür, die muss ich ja irgendwie auch verwalten können. Schlüssel. Und die werden im sogenannten Schlüsselbund verwaltet. Also ich weiß, es sind eigentlich zwei Schlüsselbunde, privat, public, wie auch immer, aber ich rede jetzt hier nur von einem, der Einfachheit halber. Die werden in dem Schlüsselbund verwaltet. Diesen sogenannten Schlüsselbund, ich meine, das ist eigentlich vom Bild her ja klar, an diesem Bund können halt mehrere Schlüssel dranhängen. Die können entweder über die Kommandozeile, über GPG verwaltet werden. Es gibt aber auch einige grafische Tools, die einem dabei helfen. Also bei KDE gibt es KGPG, bei GNOME wurde mir gesagt, das heißt Seahorse. Ich bin selber KDE-Nutzerin, aber ich meine, es auch gehört zu haben, es wäre Seahorse bei GNOME. Zum Beispiel. Der besteht, also in dem Schlüsselbund habe ich meine eigenen privaten und öffentlichen Schlüssel drin und auch die öffentlichen Schlüssel meiner E-Mail-Partner. Dazu sind in dem Schlüsselbund noch weitere Angaben möglich, und zwar Vertrauen und Gültigkeit. Man kann einen Schlüssel auch zeitlich befristen. Man kann halt sagen, der soll halt nur die nächsten 3 Jahre gelten und danach möchte ich einen neuen Schlüssel von mir veröffentlichen. Man kann auch sagen, den Schlüssel, den habe ich mir jetzt von irgendeinem öffentlichen Key-Server besorgt. Komme ich gleich mal zu, den habe ich jetzt irgendwo her, diesen öffentlichen Schlüssel, aber ich weiß eigentlich gar nicht, ob das wirklich zu dieser Person gehört, also dem Schlüssel vertraue ich jetzt nicht wirklich. Wenn ich genau sichergestellt habe, ja, das ist die Person, dann kann ich diesem Schlüssel vertrauen. Also ich kann in diesem Schlüsselbund Angaben machen dazu, inwieweit ich den Schlüsseln vertraue. Es gibt da auch dann Mechanismen, die wirken, automatisiert wirken, die Vertrauensstellung unter den Schlüsseln ja gewährleisten oder halt ja, darstellen. Das heißt, das wäre dann das Web of Trust, das sich dann aufbaut, also dieses Netz der Vertrauensstellung. Da sage ich gleich auch nochmal was zu. Aber wichtig ist auf jeden Fall, wenn ich anfangen möchte mit gesicherter E-Mail, ich brauche einen Schlüssel. Also, um überhaupt anzufangen, muss ich mir selber einen Schlüssel erzeugen. Ich hatte gesagt, das geht auf der Kommandozeile. Also ich kann auf der Kommandozeile hingehen und über GPG, diesem kleinen Programm GPG, mir einen Schlüssel erzeugen. Der Befehl lautet gpg --gen-key, also generate key. Die Folien habe ich übrigens schon bei Slideshare eingestellt und ich werde sie auch noch hier einreichen, dass sie auf den Webseiten der Chemnitzer Linux-Tage auch noch veröffentlicht werden muss, schon mal als Hinweis vorweg. Und man wird dann Schritt für Schritt durch die Erzeugung des Keys geleitet. Ich mache das jetzt mal, dafür muss ich nur einmal kurz eigenen Key mal wegsichern, sonst überschreibe ich mir den. Ich habe jetzt also einige Dinge hier angezeigt. Wenn ich das Programm das erste Mal aufrufe, wird gesagt, wird geguckt, gibt es schon ein GNU-PG-Verzeichnis, gibt es das nicht, wird es angelegt, das ist das Verzeichnis, in dem ein Schlüssel verwaltet wird. Er legt schon mal ein paar Dateien an, die er braucht. Und dann fragt er mich, welche Art von Schlüssel ich erzeugen möchte. Üblich ist DSA El-Gamal, also Auswahl 2. Jetzt kann ich sagen, wie lang soll denn mein DSA-Schlüssel sein? Und hier kann ich eigentlich nur sagen, Voreinstellungen sind eigentlich ganz okay. Ich nehme also die 2048. Ich kann sagen, wie lange mein Schlüssel gültig sein soll. Soll er nie verfallen, soll er nach irgendwie wie vielen Tagen er verfallen soll, nach wie vielen Jahren oder Monaten er verfallen soll, das kann ich jetzt hier einstellen. Ich sage mal, ich mache jetzt einen Key, der nicht verfällt, also kein Verfallsdatum hat, also der ist immer gültig. Er hat nochmal nachgefragt, dieser Schlüssel ist ohne Gültigkeit, also ist immer gültig, sage ich ja. Ich gebe jetzt meinen, wer hat nach meinem Namen gefragt, okay, gebe ich den auch ein. E-Mail-Adresse sollte ich dort auch hinterlegen. Ich kann jetzt hier noch einen Kommentar hinzufügen, mache ich jetzt nicht. Als User-ID steht jetzt dort Birgit Hüsken, birgit-hüsken@hsniederrhein.de. Ist das korrekt oder möchte ich irgendwas ändern? Das ist korrekt, ich bin fertig. Jetzt wird gesagt, geben Sie eine Passphrase ein. Wäre jetzt eine, ich nehme mal die 1, 2, 3, 4, 5, sieht man direkt, ist vielleicht nicht so das tolle Passwort. Das sieht dann schon als Beispiel etwas besser aus. Ich muss die jetzt nochmal eingeben. Gut. Nimm jetzt mal eine einfache, dann vertippe ich mich nicht so. Ah, die sieht auch gut aus. Ist trotzdem. Um das Ganze jetzt noch zu unterstützen, Zufallszahlen erzeugt werden. Ich kann das jetzt machen, indem ich halt meine Maus verwende oder in einem anderen Fenster irgendwas eintippe. Irgendwas mache, das sind so Zufallszahlen, mit denen das Ganze dann quasi mein Key. Oh, schon fertig. Okay, mein Key ist jetzt da. Ich habe meinen Key jetzt erzeugt. Das ist es. Ich kann jetzt im Prinzip schon direkt anfangen mit meiner E-Mail-Verschlüsselung. Das ist der Vorgang, wie ich einen Key erzeuge. Also der Befehl auf der Kommandozeile, den Befehl eingeben und eigentlich immer nur den Angaben folgen. Das ist ganz nett gemacht und für Einsteiger von daher eigentlich sehr freundlich. Wenn man jetzt mit der Kommandozeile nicht ganz so warm ist, es gibt natürlich auch grafische Tools, zum Beispiel KGPG. Das wäre eines dieser grafischen Tools. Dort kann ich sagen, Schlüssel, Schlüsselpaar generieren und werde dort auch über Eingabemasken entsprechend geleitet und kann mein Schlüsselpaar dort halt, wenn ich nicht mit der Kommandozeile arbeiten möchte, sondern mit grafischen Tools, entsprechend halt über KGPG auch meinen Schlüssel erzeugen. Sind im Prinzip die gleichen Schritte, die ablaufen, nur halt mit einer grafischen Oberfläche. Sagt, ich bin KDE-Nutzerin, deswegen kommen bei mir immer die KDE-Programme zum Einsatz. Was passiert dann? Der Schlüssel sollte nochmal selbst signiert werden, um die Echtheit sicherzustellen. Ich habe es jetzt hier nochmal erwähnt. Ist aber nicht wirklich notwendig, weil bei GPG das schon automatisch macht. Also wenn ich den Schlüssel erzeuge, signiert er ihn auch automatisch mit sich selbst. Das heißt, diesen Schritt brauche ich eigentlich nicht mehr durchzuführen. Kann es auch über GPG. Dann ganz wichtig, eine sogenannte Widerrufsurkunde erstellen. Wozu gilt das? Ich habe jetzt meinen Schlüssel erzeugt und möchte den veröffentlichen, habe gesagt, das Ding ist immer gültig. Das habe ich auch vor ein paar Jahren gemacht und habe mir ein tolles Mantra überlegt und habe das Mantra vergessen. Also das ist mir passiert mit meinem ersten Schlüssel und ich hatte keine Widerrufsurkunde. Das heißt, auf den öffentlichen Schlüsselservern gibt es 2 Schlüssel von mir. Und die sind beide als gültig gekennzeichnet. Nur, wenn ich Mails bekomme, die mit dem ersten Schlüssel erzeugt sind, sind die wunderbar. Die kann ich bloß nicht lesen, weil ich an meinen privaten Schlüssel nicht mehr drankomme. Weil ich das vergessen habe. Hätte ich jetzt eine Widerrufsurkunde, könnte ich die einschicken, könnte ich die auch zu einem Schlüsselserver geben und sagen, markier das mal als nicht mehr gültig. Wäre von Vorteil. Ist jetzt aber nicht möglich, denn um diese Widerrufsurkunde zu erstellen, brauche ich natürlich mein Mantra und das habe ich ja vergessen. Super. Anderer Fall ist, es gibt auch, deswegen habe ich jetzt gerade meinen Key mal schnell weggesichert, aus irgendeinem Grunde hat man seinen Private Key nicht mehr, weil man das irgendwie irgendwas aus Versehen gelöscht hat oder irgendwie Festplatte kaputt und da war es das Einzige, wo dieser Key drauf war. Man hat jedenfalls diesen Private Key nicht mehr. Ich meine, von meinem ersten Schlüssel, ich habe den Private Key nicht, ich komme nicht dran. Der andere Fall ist, man hat den Private Key gar nicht mehr. Den öffentlichen Schlüssel hat man, aber den privaten, den hat man einfach nicht mehr. Und wenn man dann eine Widerrufsurkunde hat, kann man die an die Key-Server schicken und sagen, markier den mal als ungültig. Und damit ist klar, dass dieser Schlüssel nicht mehr verwandt werden soll. Deswegen Widerrufsurkunde erstellen. Geht auch über Kommandozeile, GPG, Output, Revoke, ASCII. Das ist übrigens meine Key-ID, die brauche ich. Also jeder Schlüssel hat eine ID, hat eine Kennung. Das wäre jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, genau. Weiß ich nämlich auch nie auswendig. ID hinterher. Soll ich ein Widerrufszertifikat erzeugen? Ja. Grund für den Widerruf? Gebe ich jetzt mal keinen Grund an, weil ich weiß jetzt ja nicht, warum ich den Key eventuell später mal widerrufen möchte. Ich gebe jetzt mal eine 0 an. Normalerweise, Schlüssel wird nicht mehr benutzt, ist schon relativ guter Grund eigentlich dann immer, aber ich sage jetzt mal 0, keiner. Ich könnte jetzt noch eine Beschreibung mit hinzufügen. Kein Grund, keine Beschreibung, ist das okay? Ja, okay. Ich werde jetzt nach meiner Passphrase gefragt, weil ich ja für einen privaten Schlüssel eine Widerrufsurkunde erstellen möchte. Das ist die Widerrufsurkunde für meinen gerade eben erzeugten Key. Ist ziemlich kurz, das hat Vorteile. Mir wurde auch schon gesagt, man kann die sich auch ausdrucken und abheften und zur Not abtippen. wenn man halt die Datei dann, es kann ja auch sein, man möchte dann das zurückrufen und man hat die Widerrufsurkunde nicht mehr, diese Datei nicht mehr, aber die ist zum Glück so kurz, dass man die sich wirklich zur Not ausdrucken kann und wenn man sie denn dann braucht, kann man sie auch abtippen, weil sie echt nicht so groß ist, nicht so lang ist. Da sollte man natürlich auf jedes Zeichen achten, aber das ist dann nochmal ein richtiges, gutes Backup, gut im Dokumentenordner, Widerrufsurkunde für den Key, abschreiben, an den Key-Server schicken, fertig. Es gibt viele Gründe, warum man so eine Widerrufsurkunde brauchen könnte. Wenn ich denn dann meinen Schlüssel erzeugt habe, dann möchte ich den natürlich auch in irgendeiner Form veröffentlichen, denn ich möchte ja, dass Leute mir verschlüsselte E-Mails zuschicken können. Dafür muss ich den Schlüssel erstmal exportieren. Da gibt es halt wieder den... Wäre jetzt der Key. Ich kann das auch mal eben... Das wäre jetzt mein öffentlicher Schlüssel. Der ist schon ein bisschen größer. Aber das ist jetzt der Export meines öffentlichen Schlüssels. Und diese Textdatei kann ich jetzt ausdrucken und meinen Freunden per Post schicken und sagen, tipp mal ab, das ist mein Schlüssel. Sehr nett. Ich kann den auf meine, wenn ich eine Webseite habe, ich kann den auf meiner Webseite veröffentlichen. Ist ja ein öffentlicher Schlüssel, der kann ja überall hin. Das heißt, auf meiner privaten Webseite kann ich irgendwo sagen, Leute, wenn ihr mir eine verschlüsselte Mail schicken wollt, das ist mein Schlüssel. Dann haben da die Datei, die kann man direkt importieren bei sich in den Schlüsselbund und hat die zur Verfügung. Oder ich kann die dann halt mal auch auf einen Key-Server veröffentlichen. Das Ganze, dieses Schlüssel exportieren, kann ich natürlich auch wieder mit Unterstützung grafischer Tools machen. Sprich, ich kann sagen, Schlüssel exportieren und er das ist grafische Tool macht nichts anderes, als im Hintergrund die entsprechenden GPG-Befehle aufzurufen. Wie gesagt, es geht dann darum, meinen Schlüssel und meine Key-ID zu veröffentlichen. Also meinen öffentlichen Schlüssel und meine Key-ID, also so ein Schlüssel hat eine ID und es hat einen sogenannten Fingerprint, die sind relativ lang. Diese Key-ID sind meistens, sind halt nur diese 8 Zeichen. Der Fingerprint ist länger und diese Dinge muss ich veröffentlichen. Üblich ist es, dass man zum Beispiel eine Signatur, E-Mail-Signatur schreibt, indem man halt reinschreibt, okay, Leute, ich habe einen Key für GPG-E-Mail-Verschlüsselung, das ist der Fingerprint meines Keys. Wenn ihr mir eine verschlüsselte Mail schicken wollt, guckt, dass er den Key mit diesem Fingerprint bekommt. Was natürlich ungünstig ist, wenn man da die falsche Key-ID veröffentlicht, was mir auch passiert ist, weil ich einen Tippfehler drin hatte. Ist mir auch schon passiert. Also das sind so kleine Tücken im Geschäft, aber da wurde ich dann auch netterweise aufmerksam gemacht drauf. Und habe das dann korrigiert. Wenn ich den Key veröffentlichen möchte, wie gesagt, das ist die persönliche Weitergabe. Ich kann das Ganze auch auf einen USB-Stick oder woanders auf irgendein Medium kopieren und sagen, Leute, hier, ne, verteile dann, stell mich auf den Marktplatz und verteile CDs, mein öffentlicher Schlüssel, wer mir eine E-Mail schreiben möchte. Oder kann es halt so an Bekannte weitergeben, auf der eigenen Homepage als Text oder als Download anbieten. Oder auf verschiedenen Key-Servern veröffentlichen. Es gibt Server im Netz, die halt nichts anderes machen, als öffentliche Schlüssel verwalten. Dort kann man seinen Schlüssel hinschicken und sagen, hier, das ist mein öffentlicher Schlüssel. Und jeder, der E-Mail-Verschlüsselung betreibt, kann hingehen und sagen, okay, ich gucke da jetzt nach, ob da der Schlüssel von demjenigen liegt. Das Schöne ist, dass diese Schlüsselserver sich ja untereinander synchronisieren. Das heißt, man muss jetzt nicht alle Schlüsselserver der Welt bedienen, sondern es reicht in der Regel, wenn man sich einen aussucht und die, wie gesagt, verteilen die dann auch untereinander, die synchronisieren sich. So, man muss dann nicht an sich verschiedene was schicken, man kann sich halt einen Schlüsselserver seines Vertrauens aussuchen. Ich habe einfach nur mal ein paar aufgeschrieben. Ich habe jetzt also meinen Schlüssel erzeugt. Ich bin im Besitz des Private Keys. Ich habe die Widerrufsurkunde so erzeugt, dass ich die auch jederzeit wiederfinde und zur Not meinen Schlüssel widerrufen kann. Das Mantra habe ich mir so ausgewählt, dass es sicher ist, aber trotzdem, dass ich es mir einigermaßen merken kann. Ich habe meinen öffentlichen Schlüssel verteilt. Ich möchte gerne signieren. Ich möchte verschlüsselte E-Mails verschicken. Das heißt, ich brauche jetzt, was ich jetzt noch brauche, ist die öffentlichen Schlüssel meiner E-Mail-Partner. Ein Schlüssel hat eine ID und einen Fingerprint. Und ich kann jetzt hingehen und ich weiß zum Beispiel, dass die Key-ID von einem Bekannten von mir ist, die kenne ich. Das sind 8 Zeichen, die hat er mir mitgeteilt, hat gesagt, such mal nach dem Schlüssel, das ist meiner. Und ich kann halt jetzt nach dieser Key-ID auf dem Key-Server suchen und sagen, okay, das ist die Key-ID und das ist der Schlüssel meines Bekannten und den benutze ich jetzt. Ich bekomme die Keys eventuell durch den Import von persönlich erhaltenen oder von Webseiten runtergeladener, dieser öffentliche Schlüssel. Mein Bekannter hat den halt auf seiner Webseite als Downloads bereitgestellt, den kann ich mir runterladen und sagen, okay, der sagt jetzt, das ist sein Schlüssel. Ich musste das dann nochmal überprüfen, aber da kriege ich den her. Oder er hat mir halt einen USB-Stick gegeben, hat gesagt, da ist mein Schlüssel drauf, bitteschön, benutze den, wenn du mir Mails schicken möchtest. Man kann auch auf den Servern direkt nach einer Key-ID suchen. Jetzt muss ich mal eben wieder überlegen, wie meine war. Hast du die mal eben? Meine Key-ID von meinem richtigen. Oder auf dem Schlüssel nicht gefunden, finde ich jetzt. Auf dem Server nicht gefunden, finde ich jetzt natürlich richtig gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, weil es eigentlich sollte das. Ja? Falscher Key-Server oder sowas. Bei dem anderen. So viel zum Thema, die synchronisieren sich. Ne? Wie kann ich nochmal. Wenn du hast es im Kopf, wie kann ich den. Server, ne? Die Befehle muss ich, es gibt eine Manpage, da gucke ich immer rein. Ich bin auch kein Profi. Ach, NL. Ja, okay, es sollte funktionieren. Glauben wir es jetzt einfach mal, dass es normalerweise funktioniert. Ja. Ich könnte jetzt nach diesem Keys suchen. Ich kann über Receive Keys, kann ich, wenn ich den dann gefunden habe, kann ich mir den auch runterladen und über Import entsprechend bei mir in den Schlüsselbund übernehmen. Es geht halt auch, wenn das denn mit den Schlüsselservern klappt und nicht so einen Vorführeffekt gibt wie hier gerade, dann geht das natürlich auch über die grafischen Tools. Kommen wir jetzt zu diesem ganz großen Punkt Web of Trust. Das ist das, wenn ich einen Schlüssel habe, ich habe jetzt einen öffentlichen Schlüssel von jemandem und ich möchte natürlich sicherstellen, dass derjenige das wirklich ist. Das heißt, wenn ich sicher bin, der Schlüssel, den ich habe, der gehört wirklich zu der Person, die sagt, dass es ihr Schlüssel ist, ich stelle das sicher, dann kann ich diesen Schlüssel unterschreiben, dann kann ich den mit meinem privaten Key, also dann kann ich den signieren, den Schlüssel. Und ich kann diesem auch Eigentümervertrauensstufen zuweisen. Das heißt, ich signiere jetzt zum Beispiel den Schlüssel von meinem Freund. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn der andere Schlüssel unterschreibt, dann guckt er dreimal hin, ob das wirklich derjenige ist, der sagt, dass das sein Schlüssel ist. Das heißt, dem vertraue ich. Ich weiß, dass der immer erst prüft, bevor er irgendwelche Schlüssel unterschreibt. Deswegen sage ich, wenn irgendwas, also diesem Schlüssel von David, dann unterschreibe ich und sie sagt für mich, jo, dem vertraue ich vollkommen. Wenn das jetzt irgendjemand ist, den ich nicht kenne, also ich weiß zwar, der Schlüssel gehört zu der Person, das habe ich sichergestellt, aber ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie genau der das nimmt mit dem Signieren anderer Schlüssel, dann kann ich sagen, dem vertraue ich gar nicht. Oder ich sage, ja, der guckt da immer mal so ein bisschen drauf, so im Prinzip hat das verstanden, aber also guckt da halt, aber manchmal doch nicht so ganz genau, dann kann ich sagen, naja, ich vertraue ihm so ein bisschen. Also man kann diesen Vertrauensstufen zuordnen und davon abhängig, ist dann auch das Vertrauen in die Schlüssel. Das heißt, ich vertraue einem Schlüssel dann, wenn ich ihn selber signiert habe. Wenn ich sichergestellt habe, der Schlüssel gehört, den ich habe, gehört zum David. Ich nehme dich mal wieder, ne? Der Schlüssel gehört zum David, dann unterschreibe ich den und dann vertraue ich diesem Schlüssel auch. Ich habe den selber signiert, also deswegen sollte ich diesem Schlüssel wirklich vertrauen. Da ich David aber auch ganz doll vertraue und ich weiß, der kontrolliert immer, hol mir einen Schlüssel vom Schlüsselserver. Ich habe diese Person selber, kenne ich nicht. Oder ich weiß nicht, ob das wirklich die Person ist, wo dran steht, dass der Schlüssel zu dieser Person gehört. Aber da steht drunter, dass der David den unterschrieben hat. Und ich vertraue dem David. Ich vertraue dem, dass der nur Schlüssel unterschreibt, wo er sich sicher ist, dass die wirklich zu der Person gehören. Dann vertraue ich auch diesem Schlüssel, weil ich dem David vertraue. So. Also da kann ich... Wenn ich jetzt eine Person habe oder drei Leute habe, wo ich sage, also ich ziehe mir einen Schlüssel vom Server runter, da ist jetzt keine Unterschrift von mir drunter, da ist keine Unterschrift einer Person drunter, der ich voll vertraue, aber dort sind mehrere Unterschriften von Leuten drunter, wo ich sage, ja, die gucken eigentlich ganz gut drauf, manchmal nicht ganz so genau, aber im Prinzip geht's schon. Wenn es da nur eine wäre, dann würde ich dem Schlüssel nicht unbedingt vertrauen. Wenn aber so 3, 4, 5 Personen, von denen ich sicher bin, dass sie das so halbwegs auf die Reihe kriegen mit dem Schlüssel kontrollieren und Schlüssel signieren, das unterschrieben haben, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass der Schlüssel vertrauenswürdig ist. Also das sind so eigentlich stecken da Berechnungen hinter mit diesen ganzen Vertrauensstufen, stecken halt Berechnungen hinter, aber auf diesem Prinzip basiert es halt. Und die können natürlich jetzt, daraus kann eine Kette entstehen von mehreren, also ja, ich ziehe einen Schlüssel runter, der ist von einer Person unterschrieben, den habe ich nicht und mein Freund hat die auch nicht unterschrieben, aber also diesen Schlüssel, den ich runtergezogen habe, aber das ist eine Signatur drunter von einem, dem David Vertrauen gegeben hat und da ich dem David vertraue, vertraue ich der Person dann halt auch, die wiederum diesen anderen Schlüssel und dadurch bauen sich so Verkettungen auf. Und diese Ketten, wenn die nicht zu lang sind, die gehen halt auch mit in dieses Schlüsselvertrauen ein. Um das Ganze mal ein bisschen grafisch darzustellen. Das bin ich. Ich habe eine Person, der vertraue ich. Ich habe mehrere Personen und habe da Schlüssel. Ich habe jetzt diese offiziellen Vertrauensabkürzungen genommen. Zum Beispiel den Personen A, B, C, D. Den vertraue ich so teilweise. Da sage ich, die gucken ab und zu mal gut drauf. Also die haben das im Prinzip schon verstanden, wie das mit dem Schlüssel signieren funktioniert. Aber so richtig vertraue ich denen nicht. Aber die Schlüssel habe ich aber selber signiert. Deren Schlüssel vertraue ich, aber den Personen nicht so richtig. Dann gibt es E und G. Deren Schlüssel vertraue ich voll, weil die habe ich selber signiert. Und die Personen sind absolut zuverlässig. Die lassen sich lieber 3 als 2 Ausweisdokumente zeigen und die gucken dann 5-mal hin und mit Schwarzlichtlampe und keine Ahnung was kontrollieren wirklich 100%ig, ob das echte Dokumente sind und so weiter und so fort. Den vertraue ich. Und dann gibt es die Person F. Ich weiß, das ist eine Pappnase, die unterschreibt alles, was ihr unter den Finger kommt. Deren Schlüssel vertraue ich zwar, weil ich den selber signiert habe und ich weiß, dieser Schlüssel gehört zu der Person, aber einem Schlüssel, den die unterschrieben hat, da traue ich nicht. Weil wie gesagt, der unterschreibt alles, das möchte ich nicht. Wenn ich also jetzt einen Schlüssel importiere und der ist von dieser Person F unterschrieben, wo ich weiß, der setzt unter alles seine Signatur, heißt das noch lange nicht, dass ich diesem Schlüssel vertraue. Wenn die aber auch noch eine Signatur von einer Person hat, der ich voll vertraue, dann ist das für mich ein gesicherter Key. Dann weiß ich, dass dieser Schlüssel gehört wirklich zu der Person, wo dran steht, dass der dazugehört. Und so bauen sich dann halt ganze Netze auf, dass Leute sich gegenseitig Schlüssel unterschreiben und die Signaturen, die geben dann halt ja, Verkettungen und irgendwo bin ich dann mittendrin und ich habe zu allen irgendwie eine Verbindung und darüber kann ich Schlüsselvertrauen halt aufbauen. Das Schöne ist, ich muss mir da eigentlich relativ wenig Gedanken drum machen, denn die Programme sind in der Regel so eingestellt, dass die diese Vertrauensstufen gut verwalten. Und die zeigen mir in der grafischen Variante sogar an, wie sehr ich diesem Schlüssel aufgrund meines persönlichen Vertrauensnetzwerkes Web of Trust wirklich vertraue. Was da genau für Berechnungen hinterstecken, weiß ich selber nicht. Brauche mich in dem Moment auch ehrlich gesagt, also das ist mir auch zu tief. Also da kann ich auch jetzt nicht so die Auskunft drüber geben. Wie gesagt, es gibt diese Vertrauensstufen, das Programm selber verwaltet das und kann diese Signaturen entsprechend auch analysieren. Ich habe jetzt immer davon gesprochen, dass man Schlüssel signieren soll. Wie funktioniert das? Wichtig, man authentifiziert den Eigentümer. Wenn ich den wirklich persönlich kenne, muss ich mir vielleicht nicht unbedingt noch den Personalausweis zeigen lassen. Aber wenn es eine Person ist, die ich nicht wirklich kenne, dann sollte ich mir zumindest schon mal den Personalausweis zeigen lassen. Da steht also, ich habe einen Schlüssel, da steht, das ist von Person XY. Ich sage jetzt mal, ist von Person Manuel Möller. Einfach mal, um Namen zu nennen. Und das ist meine E-Mail-Adresse. Und da steht einer vor mir und sagt, hallo, ich bin Manuel Möller und das ist mein Key. Da sage ich ihm, schön. Und wer sagt mir, dass du Manuel Möller bist, zeig mal deinen Personalausweis. So, und am besten lasse ich mir noch zwei Dokumente zeigen. Aber ich muss erstmal sicherstellen, dass das wirklich diese Person ist. Und ich muss sicherstellen, dass der Schlüssel, den er mir gegeben hat, wirklich auch der Schlüssel ist, dass dieser Fingerprint stimmt. Also normalerweise geht es so, jemand kommt an und gibt einem nicht seinen Key, sondern gibt einem den Fingerprint und die ID. Also diese relativ kurze Zahlenkombination und die Key-ID und sagt, das ist mein Key. Ein Key mit diesem Fingerprint, der gehört zu mir. Ich bin Manuel Möller, das ist mein Personalausweis und das ist mein Key. Und da sage ich, jo, okay, du hast gesagt, das ist dein Key, du hast mir dein Perso gezeigt, ich sehe das Gesicht, sieht ziemlich so aus wie auf dem Bild. Wenn ich also diesen öffentlichen Key finde und der Fingerprint stimmt damit überein, dann weiß ich, das ist deiner und dann setze ich auch drunter, dass das wirklich der Key von dir, von Manuel Möller ist. Ich habe also jetzt diesen Fingerprint und ich weiß, ich habe ja die Ausweise kontrolliert, der gehört zu der Person, suche den auf dem öffentlichen Server, sehe, aha, Fingerprint stimmt überein, den lasse ich mir anzeigen, Fingerprint stimmt überein, dann unterschreibe ich den Key. Wie komme ich an diese Keys, zum Beispiel bei Key-Signing-Partys? Das ist dann, da stehen dann ziemlich viele Leute rum, die haben alle ihren Fingerprint und sagen dann, das ist mein Fingerprint und das ist mein Ausweis. So, und die werden halt dann untereinander ausgetauscht, man kontrolliert sich gegenseitig und dann hinterher fängt die Arbeit an, dann hat man nämlich seine 60, 70 Schlüssel und fängt dann an, okay, hol den öffentlichen Schlüssel vom Server, guck, ob der Fingerprint übereinstimmt und sage dann, ja, der Fingerprint stimmt überein, die Person habe ich kontrolliert, signiere ich, gut. Schicke ich wieder zum Keyser, beziehungsweise wenn ich das gemacht habe, gebe ich in der Regel, das ist netter, man kann es direkt an den Keyserver übertragen, aber netter ist es, den signierten Key, den öffentlichen Schlüssel hat man, man unterschreibt den und schickt den wieder an den Eigentümer zurück und sagt, hier ist meine Signatur, weil dann kann der das steuern und auf den Schlüsselserver zurückkopieren. Also das ist so der übliche Vorgang. Man kann es selber auf den Schlüsselserver übertragen, aber netter ist es an den Eigentümer zurück und der sorgt dafür, dass diese signierten, zusätzlich signierten öffentlichen Schlüssel auf den Server kommen. Ansonsten kann es schon mal vorkommen, man sitzt halt abends zusammen, es ist gerade nicht Key-Signing-Party, aber es ist sonst irgendwie, man sitzt irgendwie, was heißt, ich trifft sich mit ein paar Leuten und irgendjemand kommt der an und sagt, ach übrigens, ich mache jetzt auch verschlüsselte E-Mail mit GPG, kannst du meinen Key signieren? Denn das ist so, je mehr Unterschriften man unter seinem eigenen Key hat, man sollte natürlich darauf anlegen, möglichst viele Unterschriften, möglichst viele Signaturen zu sammeln, denn je mehr Unterschriften man unter seinem eigenen Schlüssel hat, desto größer ist die Chance, dass man in irgendeines dieser Vertrauensnetze von einer anderen Person hineinpasst, weil der kennt vielleicht A und B und man kennt sich dann irgendwie doch untereinander und kann damit sicherstellen, dass der eigene Schlüssel eine sehr hohe Vertrauensstufe auch in den Vertrauensnetzen der anderen bekommt. Deswegen sollte man schon dafür sorgen, auch dass man Unterschriften erhält von anderen Personen. Geht das jetzt bei, wenn ich jetzt eine E-Mail verschlüssel? Ich könnte einen Text nehmen, auf der Kommandozeile verschlüsseln und dann als E-Mail versenden. Das ist die Hardcore-Variante, sage ich jetzt mal. Also ich tippe was ein, verschlüssel den Text, pack den Text in die E-Mail und schicke den weg. Kann man machen, muss man aber nicht, weil es ist nicht ganz so komfortabel. Aber es gibt verschiedene Hilfsprogramme. Jetzt spinnt gerade meine Folie ein bisschen, aber Es gibt verschiedene Hilfsprogramme, zum Beispiel bei KMail, also unter KDE, KMail und Contact, die arbeiten mit dem Programm KGPG ganz gut zusammen, also sehr gut zusammen, nutze ich auch. Gnome, wie gesagt, ist Seahorse. Wer Thunderbird nutzt, da gibt es ein Plugin, das nennt sich Enigmail. Mit dem kann man seine Schlüsselbunde verwalten. Und es gibt inzwischen auch zum Beispiel für den Firefox das Plugin FireGPG, mit dem man dann sogar Webmailer bedienen kann. Also, dass man in einem Webmailer dann seine verschlüsselten E-Mails auch lesen kann. Ist klar, wenn ich bei GMX bin und kriege eine verschlüsselte E-Mail, ich brauche ja zum Entschlüsseln der E-Mail meinen privaten Schlüssel und den werde ich den Teufel tun, den irgendwie GMX auf den Server zu stellen oder wem auch immer, wo ich meinen Webmailer habe, der ist meiner, der bleibt bei mir und dieses FireGPG geht halt hin und stellt halt den Kontakt her zwischen dem eigenen privaten Key, den man bei sich zu Hause hat und geht halt über den Browser und entschlüsselt dort die Mail. Kannst mal eben... Ich habe jetzt in meinem Roundcube, das ist der Webmailer auf privaten Server, habe ich eine Mail bekommen und da steht jetzt, ist eine PGP-verschlüsselte Nachricht. Die kann ich jetzt entschlüsseln. Ah ja, klar. Ist jetzt fehlgeschlagen, aus einem ganz einfachen Grund, da liegt nicht mein Key. Einen Moment, ich hatte ja gerade meinen eigentlichen Key weggesichert, um halt hier zu zeigen, wie man einen Key erzeugt. Jetzt muss ich den natürlich erstmal wieder zurückkopieren. Der eigentliche Text. Ich werde nach meinem Passwort gefragt und da steht jetzt eine PGP-verschlüsselte Nachricht. Es wurde eine gültige Unterschrift gefunden mit dem Schlüssel. Habe ich nämlich zusätzlich auch noch signiert. Und der Text der Mail ist eine verschlüsselte und signierte E-Mail an mich selbst. Das wäre jetzt FireGPG, also das ist das Browser-Plugin, um Webmailer zu bedienen. Ist nicht ganz ausgereift. Ich habe mir von einem anderen Mailprogramm eine verschlüsselte Mail geschickt. Da sagte er mir, wunderbar, die ist verschlüsselt, aber die kann ich nicht lesen. Also FireGPG funktioniert nicht hundertprozentig. Da gibt es noch ein paar Tücken, aber im Prinzip läuft es ganz gut. Wenn ich eine Mail schreibe, kann ich halt hingehen. Also andersrum geht es, was ich mit FireGPG verschlüsselt habe, habe ich bis jetzt immer lesen können. Nur verschlüsselte Mails habe ich nicht immer mit FireGPG wieder entschlüsseln können. Also das ist so eine, ja, manchmal geht es daneben. Ich habe noch nicht rausgefunden, wann. Wenn ich mir jetzt selber noch mal eine Mail schreibe, sage jetzt, diese Mail, die mache ich jetzt einfach mal leer, möchte ich mit FireGPG, die kann ich jetzt unterschreiben, also signieren, die kann ich verschlüsseln oder unterschreiben und verschlüsseln. Das kann ich aussuchen. Sag mal, ich verschlüssel die jetzt nur. Jetzt sagen, muss jetzt hier immer noch sagen, mit welchem Schlüssel ich die verschlüsseln will. Das weiß ich jetzt hier zufällig genau. Ich werde jetzt beim Verschlüsseln nicht nach einem Passwort gefragt. Klar, ich habe ja keine Passwort. Das ist ja der öffentliche Schlüssel. Da brauche ich kein Passwort, um das zu verschlüsseln und kann diese verschlüsselte Mail jetzt absenden. Also das FireGPG ist ganz gut, wenn man viel mit Webmailern arbeitet. Ich weiß, es funktioniert mit GMX, es funktioniert mit Roundcube. Es funktioniert mit Google, also Google Mail funktioniert es auch. Also das sind jetzt die drei, die ich getestet habe. Die andere Variante wäre entsprechend, ich habe mein Standard-Mail-Programm, mein KMail, mit dem ich normalerweise arbeite. Und auch dort habe ich die Verschlüsselung aktiviert, beziehungsweise ich habe die halt eingerichtet unter Einrichten meiner Identitäten. Bei KMail kann ich bei meiner Identität Kryptografieangaben hinterlegen und dort habe ich die Key-ID meines Schlüssels hinterlegt und sage, alles, was dann halt mit dieser für diese Mail ankommt, hat in der Kryptografie, hat in GPG was mit dem Key dieser ID zu tun. Habe ich hier hinterlegt und deswegen kann KMail das ganz gut machen. Ich habe jetzt hier eine Mail an mich. Und werde jetzt direkt aufgefordert, gib mal deinen Key ein, sonst mache ich gar nichts. Und jetzt gebe ich den Key ein und bekomme die entschlüsselte, signierte Nachricht angezeigt. Also das ist diese Integration der Programme in diese gängigen Mail-Programme, ist sehr gut. das funktioniert. Das ist jetzt, ich habe ja mein, der hat sich gemerkt, dass ich meinen Private Key, dass ich mein Mantra eingegeben habe, deswegen fragt er mich jetzt nicht nochmal extra. Das ist eine weitere verschlüsselte Mail, die ich mir gerade zugeschickt habe. Die hatte ich gerade mit FireGPG verschlüsselt, die ist jetzt angekommen und kann ich halt mit meinem anderen Mailprogramm wieder entschlüsseln. Wenn ich eine Mail schreibe, kann ich halt immer sagen, signiere diese Mail, verschlüssel diese Mail und dann sorgt das Programm dafür, dass die entsprechend signiert wird, dann muss ich wieder mein Mantra eingeben oder dass sie verschlüsselt wird, dann sucht er sich den entsprechend passenden öffentlichen Key aus meinem. So. Das war's. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Einblicke geben konnte und dass ich einige Fragen geklärt habe. Ich denke mal, es sind immer noch Fragen da und wenn, dann ist jetzt noch ein paar Minuten Zeit, das Ganze zu klären.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Aber ich denke, die ganze Verschlüsselung bringt nur was, wenn man sich keinen Bundestrojaner eingefangen hat.
Was?
Kein Bundestrojaner, aber den gibt es nur für Windows. Ne? Hat jemand Fragen?
Und zwar, der Empfänger braucht jetzt den öffentlichen Key, um eine verschlüsselte E-Mail zu lesen.
Nein, um die Verschluss, wenn du eine E-Mail signierst, mit deinem privaten Schlüssel unterschreibst, dann braucht der deinen öffentlichen Key, um diese Signatur zu verifizieren. Er kann die Mail, wenn du mit deinem privaten Schlüssel unterschreibst, kann er sie immer lesen, aber die Signatur kann er nur verifizieren, wenn er deinen öffentlichen Schlüssel hat. Wenn du jemandem eine Mail schickst, brauchst du seinen öffentlichen Schlüssel. Du musst die Mail mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüsseln und er nimmt seinen privaten Schlüssel, um diese Mail wieder zu entschlüsseln. Und diese Mail ist nicht lesbar, also halt nur in der verschlüsselten Form lesbar, wenn man den privaten Schlüssel nicht hat.
Das heißt, wenn die jetzt abgefangen werden würde, kommen wir da auch nicht weiter. Gut, alles klar.
Nee, also lesen kann die halt nur der den privaten Schlüssel hat, ja. Also wenn die zwischendurch abgefangen wird, bei einer verschlüsselten Mail kann der in der Regel nichts damit anfangen, ja.
Okay, danke.
Noch jemand eine Frage?
Können Sie noch mal ganz kurz was dazu sagen? Es gibt ja auch Menschen, die Windows benutzen. Können die meine Mails dann trotzdem lesen?
Ja, sicher,
oder?
Sicher. Zum Beispiel, wenn die jetzt als Mailprogramm Thunderbird benutzen, das Enigmail funktioniert auch unter Windows. Es gibt auch, ich glaube, GNU-PG heißt das, ist das Programm für, es gibt sogar ein eigenes GNU-PG-Programm für Windows. Also das ist unter Windows auch ohne weiteres zu nutzen.
Der Fingerprint, den habe ich nicht ganz verstanden. Wo kommt der oder wie produziere ich den?
Den kann man sich anzeigen lassen. Upsala, ich gehe jetzt mal einmal in meine Schlüsselverwaltung rein. Wenn ich mir jetzt meinen Schlüssel angucke, das ist jetzt mein öffentlicher Schlüssel und das ist der Fingerprint, der Fingerabdruck meines öffentlichen Schlüssels. Den kann ich mir über das Kommandozeilentool anzeigen lassen, aber auch in den grafischen Tools kann ich diesen Fingerprint anzeigen lassen. Und der ist halt wirklich eindeutig meinem Schlüssel zuzuordnen dann auch.
Darf ich noch ganz schnell eine Frage äußern?
Ja, klar.
Und zwar, wenn ich jetzt den Privkey erzeugt habe, dann wird er ja hinterher durch meine Passphrase das Mantra verschlüsselt und so auf die Platte abgelegt. Wenn ich jetzt damit arbeite, kommt er ja irgendwann im Klartext in Arbeitsspeicher. Wird da verhindert, dass der irgendwann mal geswappt wird und im Klartext auf die Platte trifft?
Im Klartext auf die Platte kommt er nicht.
Aber was ist denn, falls der Rechner dummerweise anfängt zu swappen, während ich gerade mit GPG arbeite und der Schlüssel im Klartext im Speicher nicht? Oder wird das markiert als...
Der ist nicht im Klartext gespeichert. Also der...
Auch während er im Arbeitsspeicher ist und direkt für Verschlüsselungsoperationen benutzt wird oder zum Entschlüsseln?
Irgendwie ist der geschützt, ne? Aber ich weiß jetzt im Moment nicht, wie.
Also ist der als non-swappable oder irgendwas markiert, ja?
Also der ist, da bin ich jetzt ganz mit dieser Technik, bin ich jetzt ehrlich gesagt etwas überfragt, aber ich meine, der ist auch da geschützt. Also da ist der Zugriff ist nicht so einfach möglich. Also selbst, also jetzt,
okay,
erwischte mich ein bisschen auf dem falschen Fuß. Also ich kann dir das jetzt nicht genau erklären, wie es funktioniert, aber der ist auf jeden Fall auch dort geschützt. Also der liegt da nicht im Klartext. Nicht, dass ich wüsste.
Okay, die Zeit
ist jetzt... Hier vorne war noch eine Frage, ne?
Na gut.
Ich hatte noch eine Frage. Okay. Ansonsten, ich schwirre hier die nächsten 2 Tage auch noch rum, könnt mich auch gerne zwischendurch nochmal ansprechen, ne? Also, kein Problem.